Weihnachten. Adventszeit, von der Kerze her sind wir am zweiten Advent. Was ist das für eine Zeit? Wir dürfen bald Weihnachten feiern und immer wieder, ja, jedes Jahr fast frage ich mich so ein bisschen, was ist eigentlich die Weihnachten, was ist die Weihnachten für mich? Der Manu hat am Anfang die Frage gestellt, es hat sich fast niemand so recht traut, etwas zu sagen. Vielleicht sind wir noch nicht so wach gewesen, ich weiß nicht. Was ist Weihnachten? Ganz oft ist es doch ein Stress. Es ist dann noch, ja, man rennt umeinander, muss Sachen erledigen, Geschenke muss man irgendwie noch finden für die Leute. Obwohl man eigentlich schon wissen, dass Weihnachten ganz etwas anderes ist. Oder was der Sinn von Weihnachten etwas anderes ist. Und da möchte ich mit euch heute einen Vers anschauen, oder einen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium, der mich mega gepackt hat. Ursprünglich, wo ich das Thema mir so aufs, irgendwie wichtig geworden ist, habe ich nicht vorgehabt, das irgendwie in der Nähe von der Weihnachten zu halten. Und als ich dann am Vorbereiten war, habe ich gemerkt, das ist ja schon bald Weihnachten, wenn ich die Predigt habe. Und es passt eigentlich voll dazu. Also es war in dem Sinne nicht geplant als eine Weihnachtspredigt. Und doch hat es ganz viel damit zu tun. Ich werde euch nachher noch ein bisschen, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, wie es Anspiel mit Weihnachten zusammenzubringen ist, werden wir das noch kurz anschauen. Die Jugendlichen sind am Anfang vom Gottesdienst ein bisschen verschrocken auf mich zugekommen und gesagt, hey, stimmt das, was du gesagt hast, das Anspiel hat mit Weihnachten zu tun? Das stimmt doch gar nicht. Ja doch, sehen Sie denn. Das werden wir aber noch sehen. Weihnachten geht um viel mehr als nur um Stress. Es geht darum, dass Gott Mensch geworden ist, wie wir heute Morgen schon gehört haben. Und da möchte ich euch aus dem Johannesevangelium den Vers 14 vorlesen. Es steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, der Vers habe ich schon viel gehört. Und es bewegt uns manchmal vielleicht gar nicht so, was wir da hören. Aber mich hat es wirklich gepackt, als ich den Vers gelesen habe. Und ja, es hat mich irgendwie begeistert gesehen, was da der Johannes schreibt. Andererseits merke ich auch immer wieder, dass die Sache mit Weihnachten, dass Jesus Fleisch wurde, mich irgendwie gar nicht mehr so bewegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade wenn wir uns fragen, was ist Weihnachten? Manchmal, ja, bewegt es uns gar nicht mehr wirklich. Wenn wir von Jesus reden, tun wir das ganz oft im Zusammenhang mit seinem Tod am Kreuz. Wir sagen oft, ja, Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Das stimmt. Im Hebräerbrief 2, 14 und 15 steht auch, dass Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, damit der Tod entmachten könnte und uns von der Sklaverei befreien könnte. Also es stimmt, Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Was wir ganz oft auch vergessen und vielleicht bewegt es drum so wenig, ist das, was hat es für Jesus bedeutet, eigentlich auf die Welt zu kommen? Er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Aber was hat das für ihn bedeutet, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist? Oder wie in unserer Ameisengeschichte, dass der Förster ein Ameisen geworden ist? Das ist eine schwierige Sache. Das haben wir jetzt nicht beantwortet, wie das funktioniert hat. Ein riesiger Schritt, wo Gott auf die Erde kommt. Und das finde ich eigentlich extrem krass. Und der Aspekt, den ich heute mit euch ein bisschen anschaue, was hat es geheissen, dass Gott Mensch geworden ist? Und es ist ja nicht einfach so, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und denkt, hey, jetzt gehe ich mal an einen anderen Ort ein bisschen Ferien machen oder mal etwas anderes erleben, mir ist ein bisschen langweilig im Himmel. Das ist absolut nicht gewesen. Jesus hat es viel, viel besser gehabt, einen schöneren Ferienort im Himmel. Er hat nicht auf die Welt kommen. Aber es ist nötig gewesen, dass er auf die Welt kommt. So wie der Ameisengeschichte ist eine Situation gewesen, wo Gott gemerkt hat, es ist Zeit, dass ich näher zu den Menschen komme, dass sie mich verstehen. Er hat Verschiedenes probiert, hat sein Volk Israel gehabt, hat Propheten geschickt und die Menschen haben immer wieder eigentlich nichts von Gott wissen und sind irgendwie auf Distanz gewesen durch die Sünde, die sie getrennt hat. Und er hat eigentlich das Unmögliche oder eigentlich das Letzte, was man machen könnte, gemacht, dass er eben gesagt hat, ich werde eine Ameise. Ich gehe zu diesen Leuten. Und was haben die Ameisen gemacht? Sie haben noch gesagt, hey, weisst du was? Wir finden es gar nicht cool, dass du uns einen Stein weggelegt hast und noch die Füße drauf im Weg gestellt hast. Sie haben nichts von dem Förster wissen. Er, wo das Wort ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Da fragt man sich jetzt, ja, was ist das, ein Wort? Wir haben jetzt einfach, sind einfach davon ausgegangen, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass da ein Wort steht. Ich tue es ein bisschen weiter führen. Wir sind jetzt einfach davon ausgegangen, dass mit Wort, wo da jetzt Johannes im Vers 14 meint, einfach Jesus gemeint ist. Wir werden nachher noch sehen, dass es auch stimmt, dass Jesus damit gemeint ist. Aber warum sagt er ein Wort? Am Anfang war das Wort, sagt er nachher, wie wir werden sehen. Was ist das Wort? Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu begreifen vom Deutschen her, weil wir das Wort, das sie ursprünglich gebraucht haben, nicht direkt gibt bei uns. Die Griechen haben das Wort Logos gebraucht, das haben wir sicher schon gehört. Überall kommt mal Logo in den Wörtern, das kommt mir gerade kein Sinn, an Theologie, genau. Und was ist das Logos gewesen? Die Griechen haben zum Beispiel eine Pflanze angeschaut und haben sich gefragt, hey, wie kommt es, dass die Pflanze immer gleich wächst? Dass aus dieser Sorte immer die gleichen Blüten kommen? Wie ist es eigentlich möglich, dass die Pflanze überhaupt wächst? Und dann haben sie gesagt, das, was da dahinter steckt, das ist das Logos. Die einen haben gesagt, auch, ja, das Logos ist Gott. Manchmal haben sie auch so gesagt, ja, das ist der unbewegte Beweger, also der sich nicht bewegt, aber alles irgendwie in Bewegung behalten. Die Welt ist ja, überall bewegt sich alles. Und das ist für Griechen Logos gewesen, so ein bisschen das, was dahinter steckt. Die Kraft, die eigentlich die ganze Welt in Bewegung behalten. Bei dieser Pflanze hat es jetzt noch gestaunt, weil die bewegt sich ja nicht. Da ist der Logos ein Plastik oder etwas. Ja? Aber egal. Und da sagt jetzt der Johannes, am Anfang, oder das Wort wurde Mensch. Also der Logos ist Mensch geworden. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen mehr, was er zu dem Logos überhaupt sagt. Da möchte ich euch jetzt aus dem ersten 5 Vers vom Johannes vorlesen. Da sagt er, ich bin schon ein paar Mal reingerutscht und habe es gesagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Das ist ein bisschen, fast ein Zungenbrecher. Durch ihn ist alles entstanden. Es gab nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Ich möchte es euch ein bisschen näher bringen, was Johannes da sagt. Das ist ganz essentiell, um den Vers 14 zu verstehen, wo der Johannes sagt, und das Wort wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Was ist das Wort gewesen? Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was die Griechen dazu denken, dass es so das Prinzip dahinter ist. Aber der Johannes sagt, es ist nicht nur einfach ein Prinzip. Es ist ein Mensch. Es ist Jesus Christus. Und was sagt er von dem Wort? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wenn man geschwind im 1. Mose 1,1 anschaut, ist es spannend, dass es genau gleich anfängt wie das Johannes-Evangelium. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es war nicht ganz unbewusst, dass der Johannes so anfängt. Also er wollte eigentlich darauf hinweisen, am Anfang, dort wo die Schöpfung war, dort war das Wort. Jesus war dort dabei gewesen. Das Wort war am Anfang bei Gott. Jesus war Teil oder ein Teil davon, wo die Schöpfung gemacht wurde. So verstehen wir auch 1. Mose 1,26, wo steht, wo Gott dann den Menschen schaffen will, sagt er nicht, hey, jetzt mache ich den Menschen, sondern sagt, lasst uns den Menschen machen. Die Juden haben Mühe, das zu verstehen. Weil sie sagen, wie ist das möglich, dass jetzt davon plötzlich Gott zu jemand anderem redet? Aber Jesus war bei Gott, wo die Welt so wunderbar geschaffen wurde. Und dann sagt der Johannes nochmal etwas anderes. Und dort, würde ich sagen, platzt jedem Jude, wo das liest, als erstmal einfach der Kragen. Und er sagt, und das Wort war Gott. Bam. Also da würde jetzt die meisten aufhören lesen, obwohl es jetzt erst gerade der zweite Satz im Johannesevangelium ist. Da sagt der Johannes, Jesus, das Wort ist ja nicht am Anfang bei Gott gewesen. Nein. Er ist Gott gewesen. Also er ist nicht nur dabei gewesen, sondern Jesus, das Wort, ist Gott. Viele können akzeptieren, dass Jesus ein grosser Meister war, ein Lehrer, der ganz viel Gutes da hat. Auch für die Muslime ist Jesus ein Prophet. Aber dass Jesus Gott ist, das geht definitiv zu weit. An dem haben sich ganz viele Menschen zusammengebissen und gefunden, das ist nicht möglich. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich gesagt, es ist nicht so einfach zu begreifen, dass Jesus, das Wort, einerseits voll Mensch ist, oder Mensch wurde ist, und andererseits voll Gott ist. 100%. Das ist nicht so einfach so auszudrücken, auch zu erfassen mit unserem Hirn. Aber die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Und man könnte ja sagen, gut, Johannes, du hast es vielleicht nicht ganz so gemeint. Du hast jetzt irgendein Wörtchen falsch geschrieben, oder? Und jetzt hat man das so übersetzt oder falsch verstanden. Und da finde ich ganz toll, dass Johannes nachdoppelt. Er schreibt im Vers 2, er tut eigentlich genau das Gleiche nochmal sagen. Der das Wort war, ist, war am Anfang bei Gott. Also, er sagt, wenn ich es falsch verstanden habe, der ist am Anfang bei Gott gewesen. Und dann sagt er, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was er nicht gemacht hat. Also durch Jesus ist alles entstanden und es gibt absolut nichts auf dieser Welt, was nicht durch ihn entstanden ist. Und jetzt müssen wir aber wieder sagen, ja hallo. Im 1. Mose steht doch, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und jetzt sagt Johannes genau das Gleiche von Jesus. Da haben wir wieder mit dem zusammen, dass Jesus Gott ist. Und darum kann er das Gleiche von Jesus sagen, dass durch ihn alles entstanden ist. Rosarot ist übrigens nicht meine Lieblingsfarbe, der Drucker hat nichts mehr anders gebracht. Jesus ist Gott. Und dann sagt er nochmal etwas ganz Spannendes. Im Vers 4 sagt er, in ihm ist Leben gewesen. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Jesus ist als der Schöpfer, der Spender vom Leben. Er hat das Leben erschaffen. Und als das ist er das Licht der Menschen. Das ist ganz nahe bei Aussage von David im Psalm 36, wo er sagt, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Jesus als die Quelle vom Leben ist gekommen, um uns Licht zu geben. Ist noch interessant, normalerweise sagt man braucht zuerst Licht, damit Leben entsteht. Auch Jesus als die Quelle vom Leben ist gekommen, um uns Licht zu geben, damit wir das Leben können haben von ihm. Wo Gott am Wirken ist, bringt er Leben in unser Leben. Und Jesus ist gekommen in die Welt, damit wir, die dort in dieser Finsternis leben, in dieser Trennung von Gott, wieder Licht haben können. Dass wir eigentlich Gott wieder sehen können. Wir sind so im Dunkeln gestanden, durch unsere Sünde, die uns von Gott trennt, dass es eigentlich unmöglich war, dass wir Gott überhaupt wahrnehmen können, sehen. Und darum sagt er, das Licht leuchtet in der Finsternis. Im Vers 5, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich finde es jetzt noch spannend, da tut der Johannes von Vergangenheit in Gegenwart wechseln. Bis jetzt hat er immer davon geredet, wie es früher noch war. Er war bei Gott, war am Anfang bei Gott. In ihm war das Leben und das Licht. Aber jetzt sagt er, das Licht leuchtet in der Finsternis, es leuchtet jetzt noch. Dank dem, dass Jesus gekommen ist, leuchtet es. Sein Licht in der Finsternis. Was heisst das? Gehen wir nochmal zurück zum Vers 14. Er, wo das Wort war, ist ein Mensch geworden von Fleisch und Blut. Das haben wir jetzt angeschaut. Und da wollte ich einfach kurz, bevor wir da weiterfahren, nochmal kurz zusammenfassen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir da theoretisch irgendwie davor schwärmen oder reden, wie Jesus war, sondern dass wir uns bewusst werden, was es geheißen hat, dass er von seiner Position Mensch geworden ist. Jesus, der, der am Anfang bei Gott war, der Schöpfer von dieser Welt, wird selber zur Schöpfung. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also es ist noch schlimmer, als wenn ein Förster zu einer Ameise wird. Es ist einfach gewaltig. Der Gott, der die Erde geschaffen hat, wird zu einem Mensch. Und Mensch ist in dem Sinne nicht unbedingt etwas Positives, sondern der Mensch ist das Wesen, das sich gegen Gott aufgelehnt hat. Jesus ist hundertprozentig ein Mensch geworden, mit dem Unterschied aber, dass er keine Sünde hatte. Der Jesus, wo Gott war, wo Gott ist auf die Erde gekommen. Er, der alles geschaffen hat, er, der bei Gott in der unendlichen Herrlichkeit gewohnt hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus hat alles gehabt. Alles, was man sich so vorstellen kann, an Gutem. Er war im Himmel, hat es dort einfach perfekt gehabt, hat alles gehabt, was er sich hätte wünschen können. Es hat tausende von Engeln, die ihm zu Diensten stehen. Und jetzt kommt er auf die Welt, um Mensch zu werden. Und auch da müssen wir aufpassen, wir tun ganz oft die Menschwerdung von Jesus in Bethlehem extrem romantisch betrachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir stellen uns so vor, ja, Bethlehem. Ja, der Herodes hat noch ein bisschen Musik laufen lassen im Hintergrund, das schöne Straßenbeleuchtungen sind schön, überall so Sterne wie Winterthur oder Zürich. Und dann haben sie überlegt, wo könnte man jetzt Jesus auf die Welt holen? Ja, wir haben den schönsten Ort ausgesucht, so einen Stall mit frischem Heu, so Ferien auf dem Bauernhof mäßig, oder? Und dann hat es da zwar schon ein paar Tierchen gehabt, aber die haben nichts sonst rausgelassen. Es ist einfach, die sind duschen gewesen. So stellen wir doch uns oft die Krippe vor. Und liebe Leute, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist nicht an so einen Ort gekommen. Ich bin nicht dort gewesen, aber ich glaube, es wäre zum Brüllen, wenn wir gesehen hätten, wo Gott sich anlässt. Gott, im Mensch Jesus Christus, ist auf die Welt gekommen in einem Loch. Irgendein Hütli. Und es hat gestunken. Und wo haben sie ihn angelegt? In eine Krippe. Was ist eine Krippe? Dort fressen die Tiere raus. Also es war voller Sabber von diesen Viechern. Und Heu war wahrscheinlich auch nicht frisch gewesen. Und hat es wahrscheinlich einfach gestunken. Und nachher kommen noch die Hirten. Haben den Eindruck, die haben duscht, bevor sie gekommen sind. Die haben gestunken. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt eine Dusche gekannt haben. Und dann sind sie mit ein paar Schafen und sonst noch. Das sind nicht die Viecher, die irgendwie, wie die, die man manchmal ins Bett nehmen, die noch nichts schmecken. Es war eigentlich furchtbar gewesen, wie Gott sich auf die Menschen runterlässt. Und nicht einfach so ein bisschen in einem Hotel auf die Welt kommt, sondern eigentlich im schlimmsten Loch, das man sich vorstellen könnte. Das war unser Gott gewesen. Ich finde das unglaublich. Und ich hoffe, es packt euch ein bisschen. Das zu vorstellen, wie Gott sich auf uns auf eine Art abgelassen hat oder uns entgegengekommen ist. Der Jesus ist aber nicht nur Mensch geworden, sondern er hat mitten unter den Menschen gewohnt. Das sehen wir auch da im Vers 14. Es war nicht ein Zufall gewesen oder jetzt einfach ein schlechter Start gewesen, dass Jesus in dem Loch auf die Welt gekommen ist. Wenn wir jetzt einmal Bethlehem, den Stall, wollen so nennen. Sondern Jesus, der Staat, erzeltete oder erlebte unter uns. Der Begriff erlebte unter uns, ich muss da gerade noch ein bisschen vorklicken, kann man wörtlich übersetzen, er hat sein Zelt, seine Hütte, mitten unter uns gebaut. Er war mitten bei den Menschen gewesen. Jesus war dort gewesen, wo Not war, dort, wo Menschen ausgestoßen waren, wo es Leute hat, wo Schweres durchgemacht haben, die verachtet waren, dort war Jesus. Und hat ganz viel sich sozial engagiert. Und er war auch nicht dort, wo genau nachher die Frommen ihn damals erwartet hätten. Jesus hat meinig, der Messias wäre in einem Palast erwartet worden und wenn nicht im Palast, schon mindestens als oberster Priester im Tempel. Aber Jesus war nicht dort. Er hat sich ganz tief runtergelassen, um ganz nahe bei den Menschen zu sein. Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Da kommt noch etwas anderes auf, wenn wir den nächsten Satz lesen. Da sagt der Johannes, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das Volk Israel hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, ein heiliges Zelt gebaut, wo die Herrlichkeit von Gott runtergekommen ist. Und auf die Erde ist Gott wie unter seinem Volk gewesen. Das kann auch eine Andeutung sein auf das. Und ich stelle mir das gewaltig vor. Ich wäre gerne mal bei so etwas dabei gewesen, wenn die Gegenwart von Gott runterkommt und das Zelt oder später den Tempel gefüllt hat. Es gibt ein paar Berichte in der Bibel, die müsst ihr euch echt einmal reinziehen. Und ja, sehe, wie das die Leute hat es fast umgehauen. Sie konnten nicht in die Nähe kommen, nicht dort arbeiten können, solange die Gegenwart von Gott so extrem da war. Es hat amigs wie eine Wolke alles gefüllt. Es war wie unbeschreiblich gewesen. Und jetzt sagt der Johannes, zum einen Jesus oder Gott hat in Jesus sein Zelt unter uns Menschen aufgebaut und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Hey, wir haben jetzt das können ganz nah sehen. Er war mitten unter uns gewesen. Wir haben sogar können in Berührung kommen mit dem Gott durch Jesus. Spannend finde ich ja, dass er wirklich nicht, man hat seine Herrlichkeit gesehen, sagt, sondern wir, der Johannes, als einer von den Zeugen, der das wirklich erlebt hat. Es ist der Jesus gewesen, der Wunder gemacht hat, der Wasser in Wein gemacht hat, dass das Fest weitergehen kann. Es ist der Jesus gewesen, der Tote auferweckt hat. Das ist ein Teil von der Herrlichkeit von Gott gewesen. Aber es ist genau der Jesus gewesen, der eben in einen Stall auf die Welt gekommen ist. Es ist der Jesus gewesen, der verspottet war, wo verachtet war und am Schluss als Kreuz genagelt wurde. Das ist alles ein Teil von der Herrlichkeit von Gott, die runtergekommen ist und uns wollte zeigen, ihr bedeutet mir so viel, dass ich mir alles das auf mich genommen habe. Was für eine gewaltige Aussage, die Gott da gemacht hat. Und da finde ich noch ganz krass, wie die Menschen damit umgegangen sind. Zufälligerweise genau gleich wie die Ameisen. Und man heute gehört in der Geschichte. Da sagt der Johannes im Vers 10, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Der Jesus hat sich nicht nur runtergelassen und ist Mensch geworden, sondern hat eigentlich von Anfang an gewusst, dass der grosse Teil der Menschen ihn verachten würde. Ich weiss nicht, wie es euch würde gehen, wenn ihr mal Vollgas gebt für etwas und am Schluss einfach auf geschlossene Türen stoßt. Das ist doch extrem frustrierend. Und je nachdem würde man es kein zweites Mal machen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt. Das eine Mal ist mir sehr nahe gegangen. Es war in dieser Zeit, ich habe Andrea um Erlaubnis gebeten, wo ich so den Eindruck hatte, so jetzt wäre es schön, dass wir uns befreundet. Und ich habe mich schon, ja, verliebt gehabt, gefunden, es ist eine tolle Frau. Habe aber gemerkt, dass sie das nicht so ganz gleich findet, also in Bezug auf mich. Und habe dann gedacht, hey, weißt du was, jetzt gibst du Vollgas, habe immer wieder Geschenke aufs Auto gelegt und alles Mögliche gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt lade ich sie mal ein, um die Nacht. Und habe schon ein bisschen befürchtet, wahrscheinlich sagt sie mir nein. Aber dann, egal, gute Nacht und habe die teuersten Rosen gekauft, die ich bis jetzt gekauft habe, so richtig schön. Ich weiß nicht, wie viel es gewesen sind, muss glaube ungerade Zahl sein. Und so richtig so grosse Köpfe und habe die der Kellnerin gegeben. Und gesagt, wenn ich dann das Zeichen mache, soll sie dann die Rosen bringen und so. Und dann ist Andrea gekommen. Ich habe schon gemerkt, ich denke, jetzt ziehe ich es trotzdem durch. Es muss irgendwo Klarheit geben. Dann habe ich sie gefragt, ihr erklärt, was ich unter Freundschaft verstehe, dass das noch nicht muss meinen, sie müssen mich gerade sofort heiraten, dass wir da herausfinden. Und ja, haben ihr da das erzählt? Und am Schluss fragen sie, ob sie sich das vorstellen können. Und also ich denke, okay, muss man es eigentlich nicht sagen. Sie hat mir dann Nein gesagt. Und hat, bin ziemlich am Boden zerstört gewesen. Hat sie ihr noch nicht gezeigt, aber nachher dann. Und dann habe ich sie gefragt, ja, ich hätte noch ein paar Rosen da dabei. Wolltest du sie nicht trotzdem mitnehmen? Dann sie ist konsequent. Sie gesagt, nein, sie will keine Rosen. Und das war schlimm für mich. Ich habe Vollgas gegeben, teure Rosen gekauft und am Schluss stehe ich mit diesen Rosen allein im kalten Winterthur und weiss nicht, was ich mit dem Gemüse machen soll. Ich habe dann zum Glück einen Kollegen gefunden und gesagt, du willst noch ein paar Rosen für deine Frau. Habe ihm am Abend um 10 Uhr ein paar Rosen geliefert. Das frustriert, wenn man irgendwo sich voll einsetzt und am Schluss einfach Absage bekommt. Ein anderes Mal, ich war bei meiner ersten Arbeitsstelle nach dem Tech, wo überhaupt nicht gut gelaufen ist. Hat sich niemand interessiert, für was ich da mache und irgendwie sind ja Staatsgelder oder was auch immer. Ich hatte ein mega frustrierendes Jahr und nicht so, nie so recht gewusst, was wird eigentlich von mir erwartet. Und als mein Jahr ausgelaufen ist, mir ist klar, ich schaffe da nicht weiter, hat es auch niemand interessiert, was ich gemacht habe und ob das jemand weiterführt. Und ich habe gedacht, gut, ich mache jetzt einen Bericht, wo ich hinschreibe, was ich alles gemacht habe, dass man das weiterführen kann. Ich habe mich da reingelegt, geschrieben, detailliert, mit Bildern, Grafik und allem. Habe das dann einem abgegeben. Und das Einzige, was er sagt, das brauchen wir nicht. Interessiert uns nicht, so quasi. Das hat mich frustriert. Ich hätte können davonlaufen. In diesem Jahr hatte ich einen Lungenriss gehabt, es hat mich so gestresst, die Arbeitsstelle. Weil man einfach, ich habe mich voll reingeben und es hat eigentlich niemand interessiert. Jesus, als der Sohn von Gott, ist auf die Welt gekommen, obwohl er gewusst hat, dass es niemand oder viel nicht interessiert. Und da kann man jetzt heute entweder sagen, entweder ist er einfach naiv gewesen oder hat uns Menschen wirklich so extrem lieb gehabt, dass er gesagt hat, dass für die paar wenigen, die das, auf das eingehen wollen, würde ich es machen. Was wollte ich mit dem sagen? Es ist nicht nur der Tod eine gewaltige Sache, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern nur schon überhaupt, dass er gekommen ist und im Voraus schon gewusst hat, dass wir ihn eigentlich werden ablehnen. Und da müssen wir uns bewusst sein, dass das heute auch nicht anders ist. Ich bin manchmal ganz schnell frustriert, wenn ich mein Umfeld erlebe, wo nicht irgendwie begeistert ist von Gott. Es gibt so Fälle, aber im Großen und Ganzen sind die Leute nicht so, dass sie sagen, hey, du studierst Theologie, erzähl es doch mal von Gott. Ganz oft erlebe ich, dass ich, und das frustriert mich, und ich bin nicht Evangelist, dass ich Kollegen erzähle, ich bin jetzt am Theologie studieren, sagen, ah ja, gut. Und dann ist es schon gewesen. Es ist nicht so, dass die Menschen sich heute um Jesus reissen, obwohl er so viel für uns gemacht hat. Aber nehmen wir uns das Beispiel an Jesus, wo, obwohl er gewusst hat, dass er abgelehnt wird, einfach Vollgas gegeben hat. Obwohl er gewusst hat, dass Menschen ihn werden verachten, sich einfach getrieben hat. Und da möchte ich uns Mut machen, dass wir einfach dranbleiben. Genau darum, wie Jesus gesagt hat, im Vers 12, für all die, die ihn aufnehmen, denen gibt das Recht, Kinder Gottes zu sein. All denen, die nach seinem Namen berufen sind. Ich hoffe schwer, dass wir alle uns da rein dürfen Kinder Gottes nennen. Wenn es jemand hat, der jetzt merkt, hey, ich kann das noch gar nicht sagen. Das mit dem Jesus ist mir eigentlich noch völlig fremd. Dann möchte ich dich einladen, hey, überleg es dir. Gott hat so viel für uns gemacht. Er ist uns so fest entgegengekommen. Es muss ihm etwas wert gewesen sein. Und darum sollen wir doch mit grosser Freude sagen, Gott, ich möchte mich auf das einlassen, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte Vollgas in einer Beziehung mit dir unterwegs sein. Was soll das für uns bedeuten, ganz konkret? Jesus, der alles hergegeben hat und vom Himmel runtergekommen ist, auf alles verzichtet hat, was kann das für mich für Folgen haben? Was bedeutet das für mich? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir ganz zufrieden sind, dass wir errettet sind. Wir sind dankbar, dass Gott unsere Sünden vergeben hat durch Jesus. Aber nachher machen wir es ziemlich ähnlich wie das Volk Israel. Wir sind zwar fromm, aber wir leben weiter, eigentlich als gäbe es Gott fast nicht. Und da wollte ich uns einfach wieder in Erinnerung rufen, nicht aus schlechtem Gewissen bitte, sondern aus dem heraus, dass wir wissen, hey, Gott hat so viel gegeben, nicht nur um uns zu retten von unseren Sünden, sondern um in einer Beziehung mit uns zu leben, jetzt hier auf dieser Welt. Und das soll uns begeistern. Es geht nicht darum, dass wir sind ganz fest als Christen vom schlechten Gewissen treiben, dass wir denken, ich sollte, ich muss. Um das geht es nicht. Sondern dass wir sehen, hey, Gott hat alles gegeben. Gott hat so viel für mich gemacht, um in dieser Beziehung mit mir zu leben. Da muss doch etwas dran liegen. Dass ich das voll und ganz auskoste und sage, hey, Gott, ich will mit dir unterwegs sein, in dieser Nähe, wie Jesus auch mit dir unterwegs war. Jesus hat selber mal gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in der Fülle zu geben. Es soll sprudeln bei euch. Und meine lieben Freunde, geben wir uns nicht zufrieden mit so einem Bächlein, das ein bisschen rumtropft. Lassen wir Jesus in unserem Leben sprudeln. Lassen wir seinen Geist uns führen, dass wir wirklich dürfen in dieser Nähe, in dieser Fülle unterwegs sein, wo Gott für uns gedacht hat. Ganz spannend finde ich, wie gegen Ende vom Johannesbrief eine Aussage von Jesus festgehalten ist. Am Anfang vom Brief sehen wir, wie Gott Jesus auf die Welt geschickt hat. Gegen Ende vom Brief, gegen Ende von seinem Leben, hat er seinen Jüngern gesagt, Friede sei mit euch. Also entspannet euch mal, hat er als erstes gesagt seinen Jüngern. Friede sei mit euch. Und dann sagt er als nächstes, wie der Vater mich geschickt hat, so schicke ich euch auch. Das sehen wir im Johannes 20, Vers 21. Also wir sind auch geschickt in die Welt, so wie Jesus. Und da kommen wir zurück zu dem Anspiel. Wir müssen auch wir als Menschen immer wieder lernen, die Sprache der Welt zu reden. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die Welt erreichen. Das sind die zwei Missionare gewesen, die da auf Uktubuku oder so etwas gegangen sind und gemeinten, sie können einfach Schweizerdeutsch mit diesen Leuten reden. Wir müssen eine Sprache reden, dass die Welt uns versteht. Wir müssen bei der Welt sein. Und nicht aus einem Zwang raus, sondern gleich wie Jesus aus dieser Liebe raus. Jesus war bei Gott und hat sich nicht daran festgehalten, Mensch zu werden. Er war bereit, auf den Komfort vom Himmel zu verzichten. Er war bereit, zu uns Menschen zu kommen. Jesus ist gekommen und hat sich ganz angegeben. Er hat, obwohl er gewusst, dass er abgelehnt wird, er hat einfach alles gegeben, was er konnte. Und Jesus war mitten unter den Menschen. Jesus hat nicht primär alles gemacht, sondern Jesus war einfach dort, wo die Menschen waren, die auch Not hatten. Ganz spannend finde ich eine Aussage, die Jesus selber macht im Lukas. Und dort sagt er, die Prophezeiung hat sich gerade bei euch erfüllt. Und die sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus in Auftrag war, nicht nur zu predigen, sondern ich dort mit den Unterdrückten sein, bei den Menschen, die in Not sind. Er war voll unter den Menschen, die eigentlich ausgestoßen waren in der Gesellschaft. Und was ich auch noch ganz spannend finde, und auch da können wir ganz viel von Jesus lernen, da wollte ich euch Mut machen, dass wir die Bibel lesen und gerade uns fragen, wie hat Jesus gelebt, was kann ich von ihm lernen? Und das eine ist, wie er in seiner Beziehung zu Gott gelebt hat. Wie Jesus sich durch Gottes Geist hat führen lassen. Und genau so sagt Jesus, wie Gott mich geschickt hat, so schicke ich euch in die Welt. Da ist die Frage an uns, sind wir bereit, unseren Komfort zu verzichten? Sind wir bereit, aus unserer geschützten Welt rauszugehen, um Gott näher zu den Menschen zu bringen? Sind wir bereit, auf zu verzichten? Wirklich sage ich, will mein Leben für Gott als Opfer angeben. Bin ich bereit, vielleicht ja, auf einen gewissen Posten, einen Job vielleicht sogar zu verzichten, weil ich anderswo Gott besser dienen kann? bin ich bereit, wirklich mein Leben an erster Stelle Gott zu setzen und nicht etwas anderes. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen ganz gerne sagen, ja, Gott hat die erste Stelle in meinem Leben. Aber in der Praxis eigentlich ganz viel anders, ziemlich weit oben ist. Sei es unsere Arbeit, sei es, ja, Freundeskreise. Und das heisst nicht, dass wir alles wegstellen müssen, aber sind wir dadurch prägt, dass eigentlich Gott uns einen Auftrag gegeben hat, dort, wo er uns angestellt hat. Bin ich auch bereit, vielleicht auf Ablehnung zu stoßen? Bin ich bereit, dass Menschen mich, ja, nicht annehmen, dass ich vielleicht nicht überall angenommen bin? Bin ich bereit, mitten unter den Menschen zu sein und ihre Nöte wahrzunehmen und für sie da zu sein? Lebe ich in dieser Beziehung zu Jesus? Koste ich das voll aus, wo Gott mir eigentlich da angestellt hat? Und ich möchte euch wirklich herausfordern. Und nicht im Sinn, dass ihr jetzt denkt, oh nein, ich habe so ein schlechtes Gewissen, sondern euch motivieren, dass wir sagen, hey, Gott hat so viel für mich gemacht. Und Jesus hat mir gezeigt, dass es wert ist, vollen Einsatz zu geben, dass ich auch mich für Gott einsetzen lassen. Und oft denken wir auch zu weit. Wir denken, ja, wenn ich jetzt könnte Missionar sein und auf Uktupuku gehen, dann wäre das ganz anders. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Gott dort, wo er uns hat, angestellt hat, damit wir dort für ihn können, seine Zeugen sein, primär mal. Dort, wo wir sind, kann Gott uns brauchen. Die Frage ist, ob wir uns dort auch brauchen lassen. Oder ob wir ganz oft Gott so ein bisschen aus unserem Alltag ausschliessen und am Sonntag dann wieder in Kontakt kommen. Gott will, dass wir dort, wo wir sind, seine Boten sind und mit Freude, mit Liebe den Menschen verkündet, dass Gott sie lieb hat. Ich will abschliessen mit einer Stelle aus Philippa 2, 5 bis 8, wo der Paulus eigentlich ganz gut den Gedanken zusammenfasst. Philippa 2, 5 bis 8, das sagt er, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Paulus sagt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben wie Jesus. Ich möchte jeden da innen fragen, ja, bist du bereit, dich auf das einzulassen? Und ich glaube wirklich, dass wenn wir uns da einlassen, dass es nicht ätzend ist, sondern dass Jesus uns genau das, was geht, das Leben in der Fülle, das er versprochen hat. Und genau darum lohnt sich, sage Gott, ich will genauso wie du mich voll auf den Auftrag einlassen, den du mir gegeben hast.